Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms.
Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 278 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 24. Juli 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk widmen wir uns der echt druckfrischen Frühstartrente.
Von Jan-Peter Dirks lassen wir uns das Konzept des neuen Beihilfetarifs der LKH erklären.
Und in den News der Woche wird eine Sterbekasse jetzt abgewickelt. Sparmaßnahmen in der GKV wirken weiter als gedacht. Viele Verbraucher sehen für sich keinen Nutzen in der Altersvorsorgereform. Und ein Urteil bestätigt, dass Vermittler auch vermeintlich einfache Begriffe erklären müssen.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Und erst aus der Redaktion.
Ein Schmalltalk nach Ewigkeiten.
Ja, naja. Ich bin wieder da. Ich bin zurück vom Fußballfeld. Und ich sitze jetzt wieder im Tonstudio hier. Ist voll schön.
Scholle ist gut erholt. Ich bin dafür umso urlaubsreifer.
Genau. Deswegen mache ich jetzt den Schmalltalk ganz alleine.
Ja. Du hast das Thema rausgesucht, in der Tat. Aber es ist ja auch ein sehr aktuelles, weil die Politik mal wieder aktiv war.
Ja, also die, wie sagt unser ehemaliger Kollege hier, tschock, tschock, tschock.
Ja.
Grüße gehen
schönen
raus.
Gruß.
Schönen Gruß. Ich glaube, vielleicht hat er sich wiedererkannt. Tschock, 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 hier wird nochmal richtig abgeliefert. Und es betrifft mich diesmal auch wirklich richtig selbst, weil ich ja 2 betroffene Kinder habe.
Oh, jetzt ist die Spannung kaum noch zu ertragen.
Die ist kaum noch zu ertragen, aber es ist auch wieder, und jetzt ziehe ich die Spannungsschraube wirklich, jetzt quietscht es. Das ist die Spannungsschraube. Und trotzdem hat es die Regierung wieder ein bisschen verkackt. Also es ist wieder eine tolle Idee gewesen. Super Konzept, wirklich, wirklich schön, alle mögen's. Und dann haut die wieder eine Granate rein.
So. Also, für alle, die es noch nicht erraten haben, es geht um die Frühstartrente.
Eigentlich soll man immer am Anfang erklären,
man kann auch
gerne
mal 2 Minuten um den heißen Brei rumreden.
Ja,
vergeben Sie es uns. Also Frühstartrente, da hat die Regierung einen Referentenentwurf vorgelegt, nicht wahr?
Ja.
Oho. Und das Vorhaben konkretisiert, es wabert ja schon seit längerem herum, dass sie das machen will. So, und Scholler hat sich das angeschaut und auch den Fehler im System entdeckt.
Nee, den haben andere entdeckt, aber leider so Referenzqualität hat der Referentenentwurf nicht wirklich. Ah. Also erstmal muss man feststellen, so das, was ursprünglich angedacht war, das steht so drin. Ne? Also für Kinder.
Was war denn ursprünglich angedacht? Hol unsere Hörer doch nochmal ab.
Weißt du, Schmidt, wenn ich ein echter Redakteur wäre, dann hätte ich das auch gemacht, aber ja, leider nicht. Also, angedacht war, tatsächlich Kinder an Investments heranzuführen, so kann man das mal sagen. Also, dass die einfach schon mal, ne? Das ist so wie im Verbrennermotor, im Benzinmotor. Ja, du hast so einen kleinen Funken von der Zündkerze, die haut den kleinen Funken rein, aber das Benzin sorgt am Ende für den Antritt. Und das ist hier auch so ähnlich. An dem Gleichnis habe ich echt lange gearbeitet, aber es passt. Und jetzt gibt der Staat also für alle Kinder zwischen 6 und 18 jeden Monat 10 Euro. Das macht den Kohl nicht fett, aber es ist halt der kleine Funken. Ne? Und er soll die Leute dazu verführen, die Eltern dazu verführen, für Kinder schon mal so ein Vorsorgedepot zu errichten und einzurichten. Und dann ist jetzt auch geklärt, wie viel man da noch zubuttern kann. Und das sind 6.840 Euro, die man da privat noch zuschießen kann im Jahr. Das ist dann schon wirklich eine Hausnummer.
Absolut.
Da kann man überhaupt nicht meckern. Und da war ich auch angenehm überrascht, dass das so zugelassen wird. Mhm. Dann ist auch die steuerliche Behandlung ist geklärt. Abgeltungssteuer wird nicht fällig.
Sehr
dafür
schön.
Kackt hinten wieder die Ente. Also am Ende, jede Auszahlung wird besteuert. Das ist im Endeffekt wie in der Betriebsrente auch oder auch in der Riester-Rente. Also
ja
in der
gut,
neuen,
dafür kann sich der Zinseszinseffekt dafür vollständig entfalten.
Genau, solange kann das Geld während arbeiten und das ist gut. Das heißt, insofern ist das alles schon sehr schön. So, und jetzt kommt das Aber.
Das schwingt unüberhörbar mit, genau.
Da dreut Unheil, ja, ja. Denn die haben da wieder ein paar Bomben eingebettet, die einfach, naja, ich weiß nicht, ich frage mich immer, weißt du, Schmidt, ich frage mich immer, wie kommen die auf so einen Mist? Weißt du, bei der Altersvorsorgereform, dann kommen die mit einem Staatsfonds um die Ecke, ne? Mit so einem Staatsdepot. Und hier eben auch wieder so ein Ding. Denn als Eltern, wenn du das Geld willst, darfst du kein Depot selbst gestalten. Du kannst nur ein Standarddepot nutzen.
Oh.
Ja.
Okay.
Und das ist schon wieder so eine Klammer, wo ich denke, boah, wer legt mir denn hier wieder Handschellen an? Das ist doch echt ätzend. Also,
und das Standarddepot, das sah ja nochmal vor.
Ja, das ist simpelst gestrickt. Das darf nur aus, so, wenn ich das richtig habe, kritische Mails bitte an die bekannte Adresse. Aber es darf nur zwei Bestandteile enthalten. Ja, ne? Einen Aktienfonds und einen risikoarmen Fonds, also einen Rentenfonds. Mhm. Nur dort dürfen diese 10 Euro rein. Und das ist schon wieder so ein Mist.
Und auch der Kostendeckel zählt doch da, oder?
1%? Der Kostendeckel greift, Vertriebsprovisionen können nicht berechnet werden. Damit wird ziemlich viel abgewürgt. Und jetzt kommen wir zu den kritischen Punkten. Der AfW ist ziemlich auf Zinne, weil da nämlich noch eine andere Granate drin steckt. Nämlich der Beratungsverzicht.
Mhm.
Ja, ja. Und zwar durch die Hintertür. Der vorliegende Referentenentwurf soll nämlich das Alterszertifizierungsgesetz nachträglich ändern.
Mhm.
Und dann fliegt für das Standarddepot die Beratungspflicht raus.
War für das Standarddepot nicht sowieso kein...
Das war die große Diskussion und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie das im Alterszertifizierungsgesetz geregelt ist, aber es scheint da irgendwie noch was drin gewesen zu sein. Aber der AfW ist jetzt richtig auf der Zinne, weil er sagt, über ein Kindergesetz, über ein Kinderfördergesetz ändert man nun nachträglich das Altersvorsorgegesetz und das, da sind die richtig sackig drüber. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch ziemlich verschenkt, ehrlich gesagt. Spinnen wir das mal weiter. Wenn ich für unsere Jungs hier so ein Depot einrichte, dann kann ich nur ein Standarddepot einrichten.
Ja.
So, wenn ich die Kohle haben will. Was wird denn dann später passieren? Das soll ja dann in so ein Altersvorsorgedepot übergehen.
Mhm.
Das bleibt dann so ein Standarddepot bei den meisten. Ziemlich sicher.
Wahrscheinlich.
Und dann wird doch keiner sich noch hinsetzen und sagen, boah, jetzt stelle ich mir mal selber so ein Ding zusammen oder so. Das werden die einfach weiterlaufen lassen.
Also diese Idee, die Leute an die Kapitalmärkte ranzuführen und was die ja alles bieten, ist natürlich, das haut man ja direkt raus, indem man sagt, es dürfen nur zwei Produkte drin sein. Das heißt, es wird irgendwie ein MSCI World ETF drin stecken.
Ziemlich sicher.
Und noch irgendwie einen Renten-ETF oder so vielleicht.
Ja,
ne?
Global irgendwie Bonds, irgend so ein Ding.
Ja. Und damit hast du ja schon die ganze Spielwiese an, was es sonst noch gibt, auch an Diversifikation und so, einfach mal ausgeklammert.
Ey, ich holze die komplette Blumenwiese ab und baue ein Maisfeld darauf.
Und lässt einen Löwenzahn bleibt. Und eine Tulpe stehen. Genau.
Ne? Da wird eine Monokultur erzeugt und fürchte ich, also sehe ich so und der AfW sieht das auch so. Ich meine, die Kosten werden gedeckelt. Da hat keiner mehr irgendeinen Grund, Familien anzusprechen auf das Ding.
Ja.
Das heißt, die befürchten dann auch noch, dass viele Eltern das gar nicht machen werden.
Okay.
Mhm. Und dann landet das in einem neu aufgelegten Sondervermögen, im Sondervermögen Frühstartrente. Verwaltet von der Bundesbank.
Okay.
Mhm. Ja, also das ist auch, ich finde erstmal gut, dass das Sondervermögen, dass es das gibt, dass Geld nicht verfällt, bloß weil die Eltern, ich sag mal, zu blöd oder zu faul sind, was zu machen. habe ich jetzt
böse
auch
Mails
so,
bitte an Redaktion.
Habe ich jetzt auch so nicht.
Aber bitte zu Händen von Scholle, er hat's.
Ja. weil ich auch so ein Mustervater bin, genau. Ich mache auch immer alles richtig.
Naja, du hast mit Geburt deiner Kinder direkt ein schönes Depot für die Jungs angelegt.
Das ist nicht so laut, wenn die das hören. insofern, da wollen die das abfangen. Wenn die Eltern das also nichts machen, dann geht das Geld trotzdem nicht verloren und das wird von der Bundesbank verwaltet und so. Das ist ja alles eine gute Idee. Mhm. Aber der Anreiz fehlt und das würde ich auch so sehen. Also das Argument teile ich. Es fehlt der Anreiz, dass Berater auf Familien zugehen und sagen, ey, lass uns mal so ein Frühstartdepot machen.
Ja, eigentlich könnte man die Regierung ja mal fragen, ob sie was gegen Beratung haben, ne? Weil
irgendwie habe ich
scheint also, sich doch boah. So ein bisschen jetzt durchzusetzen in der Denke, dass man das ja alles nicht braucht, dass die Menschen ja. Ich meine, es ja. ist natürlich gut gegen so Nanny State, will ja auch keiner haben, dass einem ständig gesagt wird, was man
Nanny
zu tun hat.
Nanny State ist schön. Ja.
Aber dass man glaubt, wenn die Leute komplett sich selbst überlassen werden, dass ja. sie es dann schon gut machen.
Ja.
Ist, glaube ich, das andere Extrem. Sieht man ja auch an der Elementarschadenversicherung, just saying.
Ja, 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 stimmt. Mhm. Und ich schlage vor, das machen wir jetzt bei Autos auch. Ja, dann versteht es auch wirklich jeder. Der Staat schreibt uns also vor, dass man sich im Autohaus nicht mehr beraten lassen darf.
Genau.
Sondern jeder muss sich selbst das Auto aussuchen und kriegt dann auch so ein Standardauto. Ich stelle mir ja sowas wie ein Trabi vor oder so.
Ja, genau. Es gibt dann zwei Modelle eines Standardautos.
Genau, genau.
Ein Verbrenner ne, und ein E-Auto.
Oh, und noch einen ordentlichen Diesel. Komm mal, wir machen drei. Genau. Ne? Und dann lässt man sich nicht mehr beraten. Der Autoverkäufer kriegt keine Provision mehr. Das wird alles gestrichen. Ja, und man kann es nur noch selber machen. Finde ich aber also toll. Ne? Klingt nach einem Konzept.
Naja, wir werden es sehen, ne? Wie es denn so ausgeht.
Ja, also die Leute haben das Ding jetzt zerpflückt. Der Referentenentwurf hat auch über 60 Seiten. Ich habe da auch mir die Einzelpunkte dann halt. Ja. Die haben da ordentlich rausgehauen. Sind auch viele Zahlen drin. Wie es am Ende dann kommt, es ist ja erstmal ein Entwurf. Aber die Lobby läuft sich schon warm. Und dann bin ich auch gespannt, was dann da noch kommt. Und ob es auch wirklich alles so kommt. Es sind erstmal alles nur Erwartungen, Leute. Ne? Wir werden sehen.
Auf jeden Fall spannend, was die Politik nach wie vor uns da immer wieder auf den Tisch legt. Also auf jeden Fall geht uns das Diskussionsmaterial nicht aus.
Nee. Ja, und ich denke mal so, auf dem letzten Meter, da kommt dann so ein Ding rein. Und dann denkst du mal so, boah, so viele Hände kann ich gar nicht in die Luft werfen oder meinen Kopf zusammenschlagen. Ne? Und jetzt kommt, glaube ich, der Moment, an dem wir unsere E-Mail-Adresse nennen, richtig, Schmidt?
Die habe ich ja schon genannt, aber wir nennen sie natürlich gerne nochmal. Ja,
ja.
Hast du dir gar nicht aufgefallen?
Ja? Okay. Nee, nee, ich höre dir ja, nee, warum sollte ich dir
du hörst mir eh nicht zu, ja,
ich weiß. Ja.
Also,
ja.
Unsere schöne E-Mail-Adresse, an der Sie uns gerne Leserinnen und Leserbriefe schicken dürfen, lautet redaktion@pfefferminzia.de.
Genau, und dort tatsächlich auch, gerne auch, Meinungen, ob Sie da draußen unsere Meinung jetzt hier. Wir haben, wie gesagt, das Ding ist gestern erst erschienen.
Gestern heißt am Mittwoch, wir nehmen ja am Donnerstag auf.
Ach so, oh.
Zur Klärung.
Die Zeitverschiebung, genau. Bringt mich mal so durcheinander. Genau, natürlich sind das erste Gedanken, die wir jetzt hier haben. Also wir nehmen auch sehr gerne andere Gedanken auf, Beipflichten oder halt komplett Widerspruch. Dulden wir auch.
Sehr schön. Gut, dann schön, dass es mal wieder einen Schmalltalk gab.
Oh ja.
Und weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
100 Jahre Landeskrankenhilfe, also LKH. Und pünktlich zum Jubiläum gibt's einen neuen Beihilfetarif. Also lasse ich mir mal von LKH-Vertriebsvorstand Jan-Peter Dirks erklären, wie der Tarif entstanden ist, warum Vermittler und Kunden bei der Entwicklung mitgearbeitet haben und was Beamte und Beamtenanwärter davon haben.
Fangen wir doch mal mit einem freudigen Ereignis an. Am 7.7. hat mir ein Vöglein gezwitschert, wurde euer Unternehmen 100 Jahre alt. Wenn jetzt die Gründer von damals durch die Tür laufen würden, was würdest du denen erzählen?
Ja, wahrscheinlich würde ich denen erzählen, dass das damals die goldrichtige Entscheidung war, 1926 eine Initiative zu starten. Damals ging es darum, dass Landwirte sich gegenseitig absichern wollten. Jeder zahlt ein bisschen was in einen Topf. Und aus diesem Topf wird dann jemand bezahlt, der die kranken Landwirte wieder gesund macht. Und aus dieser Initiative ist ja an vielen Stellen in Deutschland eine ganze Branche entstanden, der privaten Krankenversicherer, weshalb auch viele jetzt gerade rund um das 100-jährige Jubiläum sind. Und insofern damals eine goldrichtige Entscheidung. Wahrscheinlich wären sie stolz darauf, was daraus geworden ist.
Wie viele Landwirte sind denn jetzt noch so in der Kundschaft?
Ja, also heutzutage, auch durch die ganz, ganz vielen Reformen, die es natürlich gab, ist natürlich heutzutage, wenn man jetzt schaut, was so die größten Kundenanteile eines privaten Krankenversichers sind, dann sind das ja hauptsächlich Beihilfeberechtigte, gut verdienende Angestellte. Aber natürlich haben wir auch noch ganz, ganz viele Landwirte und Co., also alle, die PKV berechtigt sind. Und als jemand, der auch gesetzliche Zusatzversicherungen anbietet, haben wir da auch ganz, ganz viele Kunden, also sehr bunt gemischt.
Waren jetzt schon ein paar tolle Stichworte. Du hast mir einen neuen Tarif mitgebracht. Der lautet LKH-Beihilfe-Upgrade. Erstmal, um uns alle hier so ein bisschen abzuholen, wer gradet wen ab? Was tut der Tarif?
Genau, also in der Beihilfe ist es ja so, dass Beihilfeberechtigte und also Beamte und Beamtenanwärter ja quasi schon Geld zur Krankenversicherung bekommen, quasi über ihren Dienstherr in den jeweiligen Ländern nach unterschiedlichen Modellen. Mhm. Es verbleiben aber immer ganz, ganz viele Kosten bei diesen Personen, wenn sie sich nicht zusätzlich absichern. Und so ist ja ein ganzes Produktsegment entstanden, nämlich die Beihilfe von privaten Krankenversicherern, wo unsere Kundinnen und Kunden, also Beamtenanwärter und Beamten, dann entsprechend eben die Beihilfe, die sie bekommen, eben upgraden können auf bis zu 100% Kostentragung aller Kosten, die im Gesundheitssegment für sie entstehen.
Damit alles übernommen wird.
Bis hin zu 100%, korrekt.
Okay, der Tarif ist neu. Jetzt gib mir doch mal bitte zwei Highlights. Was unterscheidet ihn jetzt von den früheren Tarifen?
Ja, wir sind ja immer schon Beihilfeversicherer gewesen. Auch der Großteil unseres Vollversicherungsbestandes ist Beihilfe. Also wir haben da eine extrem große Kompetenz in den letzten 100 Jahren aufgebaut als Unternehmen. Aber in der Tat, die Tarife, wie viele andere Tarifreihen, mussten mal wieder etwas gefaceliftet werden. Und da haben wir ganz, ganz viele neue Produkte und Tarife ja die letzten Jahre auf den Markt gebracht schon. Und das letzte große Puzzlestück ist jetzt eben genau die Beihilfe. Und ja, was unterscheidet sich? Ich beantworte die Frage mal global. Wir haben ganz, ganz viele Vermittler befragt, die sehr, sehr stark in der Beihilfe sind, haben gefragt, wie wertet ihr die Tarife ein, die es am Markt gibt? Was fehlt euch? Was würdet ihr euch vielleicht noch wünschen? Und wir haben einen sehr modernen Ansatz auch gewählt und haben wirklich Kunden befragt, haben Beamte, Beamtenanwärter gefragt, warum haben sie sich damals für ihre Tarife entschieden? Wirklich sehr systematische Marktforschung betrieben, KI zur Hilfe genommen, wirklich analysiert, was wird im Internet gesucht, wenn die Leute Beihilfe suchen? Und all das haben wir in einen Topf geworfen und glauben, dass wir jetzt einen tollen neuen Tarif mit ganz, ganz vielen Bausteinen geschaffen haben, aber auch drumherum eine neue App-Version kommt mit neuen Features für unsere Kunden. Und da glauben wir wirklich, dass das ein sehr starkes Angebot ist, was jetzt zum 1.7. startet.
Ja, aber die Spannung ist jetzt wirklich kaum auszuhalten. Oh. Also jetzt gib mir nochmal zwei Highlights aus diesem Tarif. Was ist da wirklich neu? Was hat das ergeben?
Also was Neues ist, dass wir uns für eine Tarifarchitektur entschieden haben, wo es den sogenannten Restkostentarif gibt. Das ist quasi immer das Erste, was die Beamte und Beamtenanwärter abschließen und top zu ihrer Beihilfe, die sie eh schon bekommen. Und das ist ein leistungsstarker Restkostentarif, wie es so schön heißt. Und dann haben wir uns für eine Tarifarchitektur entschieden, dass man da on top noch einen Ergänzungsbauschein draufsatteln kann, entweder Komfort oder Premium, je nachdem, welches Leistungsspektrum man haben will. Und da geht es wirklich, wenn man den Ergänzungsbaustein Premium nimmt, dann hat man da wirklich eine 100% Übernahme der Kosten. Sehr, sehr hohe Limits, was die Bezuschussung von Sehhilfen, von LASIK und von all solchen Themen betrifft. Wirklich, wirklich extrem leistungsstark. Und für alle Anwärterinnen und Anwärter und Beamte, die dann sich noch zusätzlich für stationäre Aufenthalte im Krankenhaus absichern wollen, gibt es dann da auch noch Aufstockungsbausteine für stationäre Leistungen. Ja, bis hin zum wirklich da auch dort der Premium-Absicherung mit einer Einbettzimmerregelung und Co. Also insofern, man kann sehr, und das ist das große Highlight, man kann eben sehr individuell durch diese Zusammenstellung dieser einzelnen Bausteine ganz genau als Vermittler für seine Kunden dann eben raussuchen, was da genau das Richtige ist. Und insgesamt bleiben wir unserer Linie treu als LKH und all diese Bausteine sind extrem leistungsstark, sodass, wenn man alle Häkchen setzt, ja, wir jetzt mit zu den leistungsstärksten Tarifen Deutschlands zählen. Tolle Leistung.
Okay, und dann hat der Tarif ja auch mehrere Linien. Erstmal, wie viel sind es? Und dann grenzt die doch mal kurz ab.
Genau, also es ist einmal der Restkostentarif, der immer als erstes kommt. Der ist für alle Beteiligten gleich. Und dann kann man eben wählen, ob man entweder den Komfort- oder den Premium-Ergänzungsbaustein wählt. Und dort auch der Komfortbaustein hat auch schon sehr, sehr viel Leistung. Da sind dann beispielsweise ja bis zu 600 Euro für Sehhilfe, auch 1500 Euro pro Auge LASIK drin. Das sind so ein paar Dinge, die häufig dann so gefallen sind, was die Leute schon sehr, sehr gut finden. Aber wenn man dann beispielsweise sagt, man möchte noch was drauflegen, gibt es eben nicht nur den Komfortbaustein, sondern den Premiumbaustein. Und da ist dann wirklich alles drin, was man so haben möchte. Auch ganz, ganz hohe Zahnleistungen und alles, was so die typischen Themen sind, die als erstes kommen, wenn man Menschen befragt, was möchtest du absichern sein?
Gute
Zähne. Kommt immer als erstes, genau, gute Zähne. Brille kann man, kommt kann man immer ein bisschen schmunzeln. Das kommt aber relativ häufig. Das ist den Leuten total wichtig. Genauso wie Brillenträger sofort sagen, ich möchte meine Brille mit Zuschuss kriegen. Weil es einfach am greifbarsten ist. Und deswegen haben wir da natürlich auch ordentlich Leistung reingepackt, wenn wir diesen Prämienanspruch haben. Mhm. Und genau, bei diesen Stationäraufenthalten ist es halt auch, wenn man da dann eben Chefarzt und Einbettzimmerbehandlung und so weiter, da kann man bis ganz oben ins Regal greifen. Auch zwei verschiedene Bausteine, die man wählen kann.
Mhm. Es sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ihr werbt ja vor allen Dingen um Anwärter, Beamtenanwärter. Und da sagt ihr, ja, wir sind jetzt sehr günstig und so, dass die Anwärter das auch bezahlen können und so. Also kommt da preislich auch ein bisschen entgegen. Jetzt ist aber die private Krankenversicherung nicht dazu da, um Geld zu sparen. Also so habe ich es ja, es ist ja schon ein Premium-Produkt irgendwo, ne? Geht es denn nicht so ein bisschen in die falsche Richtung oder entsteht da nicht ein falsches Bild?
Ich weiß, was du meinst. Das ist häufig sind da private Krankenversicherungen vermittelt worden, auch mit einer Beitragsersparnis. Was wir für falsch halten. Weil wenn man dort eine Ersparnis hat in jungen Jahren, dann sollte man das definitiv in Beitragsentlastungstarif oder ähnliches packen, um dann halt auch vorbereitet zu sein. Insofern verstehe ich deinen Gedanken. Mhm. Wenn man bei Anwärtern von preisattraktiv spricht, dann geht es einfach darum, dass gerade Beamtenanwärter halt schon ganz klar sagen, sie wollen am Anfang nicht zu viel Geld dafür bezahlen, weil sie halt auch noch nicht so viel Einkommen generieren. Mhm. Und da sind halt ein paar Euro dann schon relativ viel. Und insofern war es da uns ein Anliegen, da eine preisbewusste Alternative zu finden für Anwärter. Aber dadurch, dass wir insgesamt den Leistungsanspruch haben, viel Leistung zu bieten, damit der Kunde wirklich gesundheitlich top abgesichert ist und wirklich auf wenig Kosten sitzen bleibt, eben bis zu dieser 100% Übernahme, ist es zwar ein preisbewusster Tarif, aber es ist jetzt zum Beispiel auch nicht der günstigste Tarif, den man am Markt kriegt. Okay. Und insofern wollten wir aber da halt einfach wirklich ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis gerade für die Anwärter bringen, weil sie eben sehr preissensibel sind, was man aber auch sehr gut verstehen kann.
Das relativiert es ein bisschen. Gut. Zweiter Punkt ist die Beitragsrückerstattung, die ja durchaus umstritten ist. Manche sagen, soll man noch lieber an die Alterungsrückstellung packen und solche Sachen. Warum macht ihr das trotzdem?
Ja, ich versuch's mal mit einer kleinen Analogie. Es gibt ganz, ganz viele Versicherungssparten, die überlegen gerade, wie sie irgendwie die Kunden an dem eigenen Erfolg beteiligen können. Ja, es gibt in der Kfz-Versicherung Möglichkeiten, dass das Fahrverhalten belohnt wird und so weiter und so fort. Und wenn man sich fragt, warum die das machen, denn weil es gute Vorbilder gibt, nämlich zum Beispiel die Krankenversicherung, wo Kunden eben an dem Erfolg des Krankenversicherers beteiligt werden. Okay. Und insofern ist ja die Beitragsrückerstattung einfach ein Modell, wo man A, als Versicherer von profitiert, weil gewisse Rechnungen dann nicht eingereicht werden, Kleinstrechnungen und so weiter. Das reduziert unsere Verwaltungskosten, was am Ende dem Versicherungskollektiv zugutekommt. Und am Ende beteiligen wir mit einer Beitragsrückerstattung ja die Kunden indirekt an unserem Erfolg, den wir haben. Wir sind Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Also insofern, jeder Erfolg, den wir haben, geht ja eh in das Kundenkollektiv. Und da ist die Beitragsrückerstattung einfach ein tolles Thema. Die Kritikpunkte sind ja meistens, dass Kunden damit irgendwie festrechnen in ihrer Finanzplanung und dann kommt das Geld nicht, weil das halt nicht garantiert ist, sondern das wird dann nur ausgelöst, wenn dann eben keine oder wenig Rechnungen eingereicht werden. Und da haben wir so viele tolle Vermittlerinnen und Vermittler und Makler da draußen, die klären die Kunden richtig auf und insofern wissen sie, was sie da gekauft haben und insofern sehen wir darin ein total tolles Instrument zum Wohle der Kunden, eben sie an unserem wirtschaftlichen Erfolg zu beteiligen.
Und das nehme ich dann mal als Schlusswort. Ich danke dir, lieber Jan.
Die News der Woche. Der Bochumer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, kurz BVAG, darf kein Versicherungsgeschäft mehr betreiben. Die entsprechende Erlaubnis hat ihm die Finanzaufsicht BaFin entzogen. Der Versicherer aus Bochum wurde 1968 gegründet und gehört zu den sogenannten Sterbekassen. Er bot also ausschließlich Sterbegeldversicherungen an, die Bestattungen der Kunden finanzieren sollen.
Die BaFin schildert den Hintergrund. Der BVAG musste demnach Beträge auf Immobilienanlagen abschreiben. Der daraus entstehende Verlust sei nicht mehr durch Eigenkapital gedeckt, weshalb der Versicherungsverein die gesetzliche Mindestkapitalquote nicht mehr erfüllen kann. Einen Plan, wie er das Problem lösen will, habe er noch nicht vorgelegt.
Der BVAG selbst teilt mit: Am 22. Juni 2026 habe sein Vorstand der BaFin einen Abwicklungsplan vorgelegt. Man wolle den Versicherungsbestand geordnet weiterführen. Bis der Plan aber genehmigt ist, könne der BVAG keine gekündigten Verträge auszahlen. Die Erlaubnis der BaFin für den Plan erwarte er für das derzeit laufende dritte Quartal 2026. In dem Zusammenhang soll es auch eine Mitgliedervertreterversammlung mit weiteren Informationen geben.
Nun wird der Bochumer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit abgewickelt. Neue Versicherungsverträge darf er nicht mehr abschließen. Bestehende Verträge soll er weiterführen, darf sie aber nicht erhöhen und auch nicht verlängern. Allerdings darf er versprochene Leistungen kürzen, um den erlittenen Verlust auszugleichen. Der BVAG selbst betont, dass er Sterbefälle unverändert weiter bearbeiten werde. Er sei auch nach aktuellem Stand weiter zahlungsfähig.
Kürzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, senken zwar die Ausgaben der Krankenkassen. Sie können aber gleichzeitig Kosten in der Pflege-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung sowie in privaten Haushalten erhöhen. Davor waren IFO-Forscher Roman Klimke und seine Co-Autorin Maria Poljakova von der Stanford University in einem aktuellen Beitrag für das IFO-Institut.
Eine Leistungskürzung, die heute Geld spart, kann morgen Erwerbsfähigkeit kosten und damit Beitragseinnahmen mindern sowie Ausgaben in anderen Teilen des Sozialstaats erhöhen, sagt Roman Klimke. Das sei aber freilich kein Freibrief für höhere Gesundheitsausgaben um jeden Preis. Leistungen ohne nachgewiesenen Nutzen gehörten nicht in die solidarische Finanzierung. Klimke weiter, entscheidend ist, Kosten und Nutzen nicht allein innerhalb des GKV-Haushalts zu bewerten.
Hintergrund ist der erste Bericht der Finanzkommission Gesundheit, der den kurzfristigen Handlungsbedarf in der GKV beziffert und teils weitreichende Einschnitte empfiehlt. 66 Maßnahmen hat die Kommission vorgeschlagen, um die Finanzen der Kassen kurzfristig zu stabilisieren. Der Ertrag einer erfolgreichen Behandlung oder Präventionsmaßnahme bestehe nicht nur in vermiedenen Krankheitssymptomen. Er könne sich auch in geringeren Fehlzeiten, höherer Produktivität, längerer Erwerbsbeteiligung oder einem späteren Eintritt in Pflegebedürftigkeit zeigen.
Die Forscher schlagen also eine Sozialstaatsrechnung vor, die Kosten und Nutzen über Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitsmarktinstitutionen hinweg gemeinsam bewertet.
Die geplante Reform der privaten Altersvorsorge stößt bei den Deutschen grundsätzlich auf breite Zustimmung. 72% sprechen sich für eine stärkere staatliche Förderung der privaten Vorsorge aus. Gleichzeitig schätzen die Bürger den Nutzen für sich persönlich, aber als eher gering ein. 67% gehen davon aus, selbst nicht von den Neuerungen zu profitieren. Nur gut jeder Zehnte rechnet mit einem persönlichen Vorteil.
Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Survey-Umfrage im Auftrag von Liechtenstein Live. Dafür haben die Marktforscher im April 2500 noch nicht verrentete Bundesbürger befragt. Besonders ausgeprägt ist der Nutzenpessimismus bei den über 50-Jährigen, von denen rund 78% keinen Sinn für sich erwarten. Auch unter den 18- bis 29-Jährigen ist der Anteil mit rund 61% hoch.
Ein weiterer Befund der Studie: 66% halten das bestehende Rentensystem nicht mehr für generationengerecht. Nur etwa jeder Fünfte bewertet es noch als fair. Besonders kritisch äußern sich die 40- bis 49-Jährigen, von denen fast 80% der gesetzlichen Rente die Generationengerechtigkeit absprechen.
Was ist der Unterschied zwischen Neuwert und Zeitwert? Na, easy meinen Sie? Egal, solche Begriffe müssen Vermittler ihrem Kunden erklären, verlangt das Oberlandesgericht Stuttgart in einem Urteil.
In dem Fall hatte der Erblasser sein Anwesen mit einer landwirtschaftlichen Police mit Feuerversicherung zum Neuwert abgesichert. Nach seinem Tod im Jahr 2016 traten die Miterben an den Versicherer heran, um den Vertrag umzuschreiben von Neuwert auf Zeitwert. Bei der Zeitwertversicherung wird vom Neuwert der Wertverlust durch Alter und Abnutzung abgezogen.
2018 zerstörte ein Brand das Gewerbegebäude samt Nebengebäuden. Der Versicherer regulierte zum Zeitwert. Die Erbengemeinschaft verlangte Schadenersatz wegen Beratungspflichtverletzung und hatte damit vor dem Landgericht und schließlich auch vor dem Oberlandesgericht Stuttgart Erfolg. Der Streitwert lag immerhin bei rund 650.000 Euro.
Die Miterben kannten die Unterschiede zwischen Neuwert- und Zeitwertversicherung nicht und die Versicherungsvertreterin durfte diese Kenntnis auch nicht unterstellen.
Wer also eine solche Umstellung begleitet, muss deshalb den Bedarf ermitteln, die Unterschiede erläutern und sich vergewissern, dass der Kunde sie auch verstanden hat. Und das Ganze natürlich auch dokumentieren. Ist ja klar. fehlt in der Beratungsdokumentation nämlich ein Hinweis von wesentlicher Bedeutung. Hier der Unterschied zwischen Neuwert und Zeitwert. Kehrt sich die Beweislast um. Dann müssen Vermittler und auch der Versicherer beweisen, dass ordnungsgemäß beraten wurde.
Rechtsanwalt Tobias Strübing von der Kanzlei Witt Rechtsanwälte fasst die zwei Lehren aus dem Urteil zusammen. Erstens darf niemand unterstellen, dass Kunden so grundlegende Begriffe wie Neuwert und Zeitwert kennen. Zweitens löst auch die Änderung eines bestehenden Vertrages Beratungs- und Dokumentationspflichten aus. Wer dokumentiert, sollte vollständig dokumentieren. Was wurde erhoben, was erläutert, was hat der Kunde entschieden?
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.